Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Vor 4 Jahren war Todd Phillips' Film Joker ein absolutes Phänomen. Die Comic-Verfilmung hat nicht nur den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen, sondern an den Kinokassen auch weltweit über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Es gab auch Kritik wiederum, unter anderem wegen der Gewaltdarstellung. Viele haben nun mit Spannung die Fortsetzung erwartet. Joker 2, Folie à deux, kommt Mittwoch in unsere Kinos und erzählt die Geschichte von Arthur Fleck alias der Joker zu Ende.
Vor 2 Jahren fegte der Name Arthur Fleck wie ein Hurricane durch Gotham.
Soll ich sie Arthur nennen oder Joker? Kehren wir nochmal zurück zu jenem Abend auf der Bühne. Was hat sich geändert?
Ich sage Ihnen, was sich geändert hat. Ich bin nicht mehr allein.
Ein Ausschnitt aus Joker 2. Was bleibt jetzt von dieser so komplexen und widersprüchlichen Leinwandfigur? Darüber spreche ich mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski. Patrick, vielleicht versuchen wir nochmal das Phänomen Joker zu fassen. Was hat Regisseur Todd Phillips mit dieser Figur eigentlich erzeugt?
Naja, er hat eine radikal undurchsichtige Filmfigur geschaffen und dazu noch ein Medienevent inszeniert, müsste man sagen. Das war schon ein ziemlich cleverer Schachzug, weil er ja auch den Kontext der Comicverfilmung anders erzählt hat. Also diese typische Dynamik der Batman-Geschichte wird hier umgekehrt. Batman, den guten Ritter, den gibt es ja in dieser Geschichte gar nicht. Dadurch gerät ja das Status quo ins Wanken und damit können wir einen ultrarealistischen Blick auf eine Welt schaffen, jenseits so einer Comic-Fantasie. Und Arthur Fleck, das ist ja ein psychisch kranker Mann, der von der Gesellschaft verstoßen ist, ein Loser, der Morde begeht, der sich als Joker zum Helden stilisieren lässt und plötzlich gerät die ganze soziale und politische Ordnung außer Kontrolle. Die Massen werden zum Aufstand aufgewiegelt. Wir hören mal rein, wie das Finale klingt in Joker 1.
Sie alle hier, das System, das so viel weiß, ihr entscheidet, was richtig oder falsch ist. Ganz genau so, wie ihr entscheidet, was witzig ist und was nicht.
Das ist der Moment, bevor er den Talkshow-Host erschießt und damit endgültig zum Aufstand in der Stadt aufwiegelt. Er legt sich aber nie fest. Das fand ich jetzt interessant nochmal bei der Rückschau auf den ersten Film. Der Joker ist Allegorie, eine Fantasie, ein radikales Manifest, aber ist das alles auch nicht? Und wenn wir uns daran erinnern, 2019 kam der Film vor allem in Amerika ins Kino. Eine Zeit, die auch von Politikwissenschaftlern mittlerweile als politisch-soziale, wirtschaftliche Turbulenz beschrieben worden ist. Präsident Trumps scharfe Rhetorik, die Legitimierung von Verschwörungstheorien, Fake News. Und der Joker wurde plötzlich für so viele zum Medium, um sich auch dazu zu äußern. Ja, in sozialen Medien erschienen irgendwelche Memes und Videos. Also es ist ein Film, der eigentlich niemandem gehört, aber irgendwie dann allen. Und diese moralische, soziale Ungewissheit dieser Zeit, die hat er, glaube ich, ganz gut transformiert.
Also du hast es ja gerade schon gesagt, Joker wurde politisch auch vereinnahmt, gerade von der sogenannten Alt-Right-Bewegung in den USA. Das heißt, der Joker wurde dann auch so ein bisschen zur Identifikationsfigur des weißen Mannes, der sich nicht verstanden fühlte.
Ja, und Regisseur Todd Phillips hat ja gesagt, dass Joker von Donald Trump und dem Konzept der Wokeness inspiriert worden ist. Er als Comedy-Regisseur, er hat ja davor die Hangover-Trilogie gedreht, er hatte das Gefühl, er könne keine Komödien mehr machen, ohne Menschen zu beleidigen. Und das wollte er an der Figur von Arthur Fleck auch durchexerzieren. Ein Mann, der keinen Erfolg bei Frauen hat, der sich von der Gesellschaft verdrängt fühlt. Und so wurde Joker, du hast es zu Recht gesagt, erstmal zu so einer Heros-Figur für die Alt-Right-Bewegung, aber auch zu einem sogenannten Dog-Whistle, also zu einer Warnfigur für die sogenannte Insel-Community, also für zölibatäre weiße Männer, die meinen, der Feminismus wäre schuld daran, dass sie keine Frauen haben. Das Interessante ist aber, dass diese Figur die Einsamkeit eben nicht als Last empfindet. Dieser Körper von Joaquin Phoenix, der öffnet sich ja mit der Zeit. Und vor allem durch Musik und Tanz und spätestens als er der Joker ist, wird ja Einsamkeit zu so einem freudigen Widerstandsakt, der eben auch Gemeinschaft stiftet. Es gibt diesen Moment, wo sich alle diese Masken anziehen vom Joker und sich quasi zu ihm bekennen. Das ist der Moment, wo der einsame, verlassene, weiße Mann plötzlich meint, ich bin ja gar nicht allein. Und das hat die Rechte elektrisiert. Aber, und das ist wichtig, Slavoj Žižek findet den Joker als total linke Figur. Das ist nämlich ein Opfer des Neoliberalismus, der eben entsteht aus den Rissen im Gefüge der sozialen Welt. Und das ist vielleicht das Spannende an dem ersten Teil. Er legt sich nicht fest, weil für alles hast du Deutung. Er kann die große, linke, verstoßene, neoliberale Opferfigur sein oder eben ein Held der Alt-Right. Und ich glaube, am Ende ist das der große Erfolg gewesen.
Kann man denn sagen, dass diese Widersprüchlichkeit, diese Ambiguität im ersten Teil des Films bewusst gesetzt wurde von Regisseur Todd Phillips?
Ich glaube, das ist auch inszeniert geworden. Also er hat in Interviews extrem kokettiert. Es gab dann so Interviews, die schockieren sich gegen die Wokeness aussprechen. Und dann habe ich Interviews gefunden, die 2 Wochen später in einem anderen Medium erschienen, wo er gesagt hat, nein, nein, ich bin total auf der Seite der Linken. Die Welt muss sich ändern. Diese Ambivalenz ist auch Teil eines Medienspektakels gewesen. Es gibt dann auch Videos von Joaquin Phoenix, der am Set ausrastet. Alles übrigens gestellt. Nur um zu zeigen, dass der ganze Film aus so einem sozialen Gefüge entstanden ist. Und diese Ambivalenz ist zum einen ästhetisch, man könnte sagen, es ist ein schöner Film über ein schreckliches Thema. Er ist moralisch-politisch, weil er empathisch den Aufstieg kollektiver Gewalt feiert. Und er ist affektiv, weil entweder mochte man ihn oder man hasste ihn. Und auf jeden Fall breitet er damit alle Phänomene unserer Zeit aus. Also im Optimalfall kann man sagen, die Joker-Figur war letztendlich für uns alle eine Art Medium, wo wir unsere eigenen Gefühle, Unsicherheiten der letzten Jahre irgendwie kollektiv sammeln konnten.
Jetzt gibt's also den 2. Teil. Wie muss man jetzt den lesen, der ja schon irgendwie an den 1. anknüpft, aber dann doch einen anderen Ton aufweist? Behält er diese Ambivalenz des 1. Jokers?
Ich finde ja nicht. Und ich glaube, deshalb ist es kein richtiger 2. Teil, sondern vielleicht so eine Art Epilog zum 1. Teil. Vielleicht könnte man das so beschreiben. Ich hatte schon das Gefühl, dass diese Lücken und diese Gefahr, die vom 1. Teil ausging, alle erschrocken haben. Denn das ist ja wirklich ausgeufert, diese ganze Geschichte. Und man muss sich vorstellen, Joker 2 versucht, den Clown wieder zurück in die Box zu schieben. Das ist so ein bisschen diese Gegenbewegung, nicht wahr? Also er ist ja im Gefängnis, im Asylheim, er verliebt sich dort in Lady Gaga. Und plötzlich ist es ja auch ein Musical. Das heißt, ein unglaublich künstliches Genre, in dem man irgendwie sagen kann, ist ja alles nicht so wichtig. Und über allem gibt es einen Song, der immer wieder sich wiederholt. Das ist ein Song aus einem Musical. That's entertainment.
The club with his pants all in down, oh, the dance, that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
Also alles Böse, alles Schreckliche, der Clown, der aus der Box springt. Das ist doch nur Unterhaltung, ein Musical-Song aus dem Film The Bandwagon von 1953. Diese Betonung von Spaß und auch das alles Gewalttätige, eigentlich nur der Unterhaltungsdienst und damit auch die ganze Komplexität des 1. Teils, die wird hier so ein bisschen wieder zurückgeschrumpft auf dieses Maß von, hey, das ist ja nur ein Hollywood-Film. Hier und da gibt es zwar auch Momente, die das hinterfragen in Joker 2, aber ich hatte das Gefühl, man will nun endlich Frieden schließen mit diesem Dämon, den man auf die Welt gelassen hat.
Also das heißt, kann man sagen, dass sich der Spuk jetzt wieder legen wird als soziales Phänomen mit diesem Teil?
Du, ich hätte gesagt ja, aber ich habe kurz bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, auf Twitter gesehen, dass Elon Musk ein Video gepostet hat. Und dieses Video zeigt Arthur Fleck, den Joker, der Fernsehen sieht. Und im Fernsehen sieht er Joe Biden und Kamala Harris, die zur Gewalt gegen Donald Trump aufrufen. Also diese Fake News, diese Erzählung, dass doch die Verrückten, die auf Donald Trump schießen, aus einer Gewaltspirale kommen, wird unterlegt mit den Bildern aus dem Joker. Meiner Meinung nach ist der Joker als Objekt, um diese giftigen Stimmungen in der Gesellschaft zu schüren, immer noch extrem lebendig. Und diesen Geist, den kann auch der 2. Teil nicht wieder zurück in die Flasche holen.
Spannend. Wir werden sehen, wie er diskutiert werden wird in den USA, vielleicht auch in Deutschland. Auf jeden Fall kommt Joker 2 Folie à deux, der neue Film von Todd Phillips mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga, am Mittwoch in die Kinos. Ich habe darüber mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski gesprochen.